SRF 2 Kultur.
Ende Mai hat die Stadt Bern eine Krawallnacht erlebt, eine der unschönsten. Eine Straßenschlacht zwischen Randalierern und der Polizei. Tränengas, zerbrochene Schaufenster, 50 Verletzte sind die Folge. Über die Polizeiarbeit und die Verantwortlichkeiten für die Krawalle wurde in der Folge viel diskutiert. Wenig aber über die Forderungen der 10.000 Jugendlichen, die friedlich tanzend an dieser Demo teilnahmen. Mehr Freiräume, weniger Kommerz im öffentlichen Raum, weniger Vorschriften. Solche Forderungen waren aus dem Umfeld der Demo zu hören gewesen. Diesen Jugendlichen und ihren Forderungen hat Konzerttheater Bern gestern Abend ein Podium gewidmet. Es ging also um Jugendkultur und Freiräume. Elisa Haney war dort.
Was für Jugendliche gingen in dieser Nacht Ende Mai in Bern auf die Straße? Podiumsleiter Christian Pauli, Vertreter der Berner Kulturveranstalter, sah drei Gruppen.
Das ist natürlich ein bisschen eine saloppe Einteilung, aber ein Drittel von diesen Jungen, die dort waren, sind einfach normale Leute. Wölfliführerinnen, Lehrer, Bankbeamte, was auch immer. Ein Drittel, das hat mich sehr eindrücklich gedacht, das ist wirklich ein Phänomen, das habe ich nicht, ist mir nicht bewusst gewesen. Ein Drittel sind Secondos.
Secondos, erinnert sich Pauli, seien in den Jugendbewegungen der 68er und 80er Jahre noch die grosse Ausnahme gewesen.
Und ebenso eindrücklich für mich ist am Morgen Mais, und das nimmt immer stärker zu, und man muss es einfach sagen, ein Drittel ist durchgeknallt und damit meine ich verladen, betrunken, hysterisch, kaputt, unzurechnungsfähig.
Dass sich ein Drittel der Jugendlichen im Ausgang so verhalte, das verstehe er, meinte dazu Philipp Meyer, der ehemalige Co-Direktor des Cabaret Voltaire in Zürich und Gründer der Zürcher Partypartei. Schließlich sei das eine der wenigen Möglichkeiten, sich dem Leistungsdruck in der Gesellschaft zu entziehen. Allerdings sieht Philipp Meyer auch die aktiv-kreative Seite der Jugendkultur, welche sich tanzend als große selbstgestaltete Party präsentiert. Dieses Mitgestalten sei die junge Generation vom Internet her gewohnt. Und da liege der große Unterschied zum Kulturverhalten der älteren Generationen.
Also Museum, Theater, Kino, Konzert, das ist alles Generation TV. Man sitzt passiv da, steht, wippt vielleicht ein bisschen mit. Aber es ist ganz klar, davor wird uns etwas geboten. Bei der Party tut man, auch wenn es nur ganz einfach ist, partizipieren. Also mir wird aktiv zum ein Teil davon werden. Also das ist ganz etwas anderes.
Und die Jungen wollten ihre Party selber organisieren, sagte Adrian Itten, der Präsident der Berner Bar- und Clubkommission. Ihn freue an dieser Tanz-dich-frei-Demo,
dass sich ein paar Überlegungen machen, ein paar junge Überlegungen machen, will ich auch so leben oder möchten wir das anders? Und das haben wir eben 68 gehabt, das haben wir 80 gehabt, ganz gross zu Bern. Und dann war lange Ruhe gewesen. Und unsere Generation hat schon gesagt, was ist das für eine angepasste Jugend, die konsumieren nur noch, die machen sich gerne Gedanken, weil sie einfach Freiräume hatten. Sie haben Dampfzentralen bekommen, ist das sehr schnell besetzt worden von Edelkultur. Man hat aber drei Tauen gehabt, man es sehr lange machen lassen. Sie hatten Freiräume gehabt und sie mussten nicht reinschlagen. Und jetzt kommt aber die Kommerzialisierung vom freien Raum, auch von den öffentlichen Plätzen. Und jetzt stinkt es irgendwann wieder, weil ohne Stutz ausgeben können sie nicht mehr festen.
Bleibt die Frage, wer den öffentlichen Raum wie beanspruchen darf? Eine Frau im Publikum sagte dazu:
Schlussendlich muss man einfach schauen, dass der öffentliche Raum ein Spiegelbild ist von unserer Gesellschaft. Wir sind wirtschaftlich ausgerichtete Gesellschaft. Punkt. Unser öffentlicher Raum ist nichts anderes als ein Spiegelbild von dieser Ausrichtung. Das heisst, er ist wirtschaftlich ausgerichtet. Wir sind eine marktwirtschaftliche Gesellschaft in einem marktwirtschaftlichen öffentlichen Raum. Und dem fehlt einfach etwas. Der hat eine ganz klare Ausrichtung und diese Ausrichtung ist immer gleichzusetzen mit der Verdrängung von anderen Sachen. Das sind Bedürfnisse, die ich überzeugt bin, einfach einen Wert haben, der im Moment nicht gelöst wird.
Zuhören, was die Jugendlichen bewegt, und sie nicht einfach ausblenden oder schlechtreden. Ein löblicher Versuch. Auch wenn die Erwachsenen an diesem Podium weitgehend unter sich blieben.
Die Schweizer Schriftstellerin Regine Schindler ist gestorben, wie aus Todesanzeigen in verschiedenen Tageszeitungen zu entnehmen ist. Regine Schindler hat sich einen Namen gemacht als Erzählerin religiöser Geschichten und als Biografin von Johanna Spyri. China auf dem Weg zur Raumfahrtnation. Zwei Männer und eine Frau machten sich in China am Mittag auf den Weg ins Weltall. Millionen von Chinesen verfolgten das Spektakel gebannt. Das Raumschiff Shenzhou, auf Deutsch magisches Schiff, bringt die Astronauten zu einem Labormodul. Dort werden in den kommenden zwei Wochen Andockmanöver geübt und verschiedene Experimente durchgeführt. Erst 2003 ist China als dritte Nation nach USA und Russland. Ist dritte Nation geworden nach USA und Russland, welche Astronauten in den All schicken kann. Diese Mission ist für China eine wichtige Voraussetzung für die geplante eigene Raumstation. Sie soll bis ins Jahr 2020 gebaut werden. Der Kölner Verlag Bastei-Lübbe geht an die Börse. Bastei-Lübbe ist groß geworden mit Groschenromanen wie Jerry Cotton oder Der Bergdoktor. Aktuell verlegt der Verlag Bestsellerromane von Dan Brown und Ken Follett und erwirtschaftet damit im Geschäftsjahr 2012-13 einen Umsatz von rund 1 Million Euro. Details zum geplanten Börsengang und zur angestrebten Preisspanne will der Verlag erst im September bekannt geben. Fest steht nur, dass der Verlag mit dem Erlös des Geschäftes in digitale Bücher investieren will. Zurzeit konzipiert Bastei-Lübbe Romanserien für Tablets und E-Book-Lesegeräte.
Basel steht im Zeichen der Art Basel. Ab Donnerstag ist die große Kunstmesse offen fürs Publikum. Heute war die Eröffnung für Galeriekunden, geladene Gäste und die Presse. Karin Salm war dabei, kommt gerade aus der Stadt zurück. Karin Salm, wie war die Stimmung?
Die Stimmung, die war sehr gut. Das war natürlich eine wahnsinnige Fülle dort. Man muss sich vorstellen, 300 internationale Galerien, die 4000 Künstlerinnen und Künstler vertreten. Es waren schon viele Leute da. Sie haben das erwähnt, eben die wichtigen Leute, Leute mit Geld, Sammler, die haben sich da gedrängt. Die waren da ab 11 Uhr. Die Presse wurde erst zugelassen ab 3 Uhr. Ich habe einige so bekannte Namen gesehen, wie zum Beispiel die Architektin Tila Teus oder den Kurator Christoph Vitali. Das Gedränge war ziemlich groß. Was man zu sehen bekam, war auch erstklassig. Und ich habe natürlich auch Ausschau gehalten, was jetzt von der Biennale, das war ja die Prophezeiung von Franziska Bethke, die die Biennale in Venedig besucht hat, dass vieles hier an der Art aufpoppen wird. Und tatsächlich, unser Schweizer in Venedig ist auch hier an der Art vertreten, nämlich Valentin Caron. Er hat seine plattgewalzte Trompete hier zum Kauf angeboten.
Die plattgewalzte Trompete von Valentin Caron, aber auch noch vieles andere von diesen 4000 Künstlerinnen und Künstlern. Sie haben gesagt, Karin Salm, die wichtigen Sammler waren schon da, schon vor der Presse. Haben Sie auch zugeschlagen? Wie läuft das Geschäft? Merkt man was?
Ja, ich hatte das Gefühl, die waren richtig so mit Jägerblicken und unterwegs, auch sehr neugierig, sehr aufmerksam, zum Teil intensive Diskussionen, diskrete Diskussionen, aber zum Beispiel einfach so im Vorbeigehen, wie viel kostet dieser Franz West? Und da war eigentlich die ziemlich laute Antwort, 450.000 Franken. Nein, natürlich 450.000 Euro. Und ich habe mich auch bei Eva Pressenhuber, dieser großen Zürcher Galeristin, erkundigt und sie gefragt, wie läuft das Geschäft? Ab 11 Uhr war ja hier offen und sie hat gesagt, das läuft blendend, viel besser als letztes Jahr. Wir bieten auch erstklassige Ware.
Also wenn man ein großes Portemonnaie mitbringt, dann kann man was Schönes finden. Außer den Galerien und der Verkaufsausstellung gibt es ja auch eine kuratierte Schau in Basel, die Art Unlimited. Was zeigt sie dieses Jahr?
Das ist natürlich einfach interessant für Sie und mich, die eben nicht die großen Portemonnaies haben, die da hier auch erstklassige Kunst ansehen können. Gianni Jezza, der Kurator, hat 30% mehr Ausstellungsfläche. Das hat mit dem Neubau von Herzog und Dömeron zu tun, hat auch 20 zusätzliche Künstler einladen können. Mich dünkt, diese Art Unlimited zeigt eine unglaubliche Vielfalt, etwas Globales, zeigt auch, dass die Welt gleichzeitig funktioniert, sehr viele politische Arbeiten, auch ernsthafte Arbeiten, aber darum ist die Stimmung nicht irgendwie trübe oder bedrückt, sondern sehr verspielt, anregend, verwirrend, auch etwas Hintergründiges, und wenn Sie Zeit haben, kann ich vielleicht zwei Beispiele nennen. Das eine ist ein kolumbianischer Künstler, erst 27 Jahre alt, Oscar Murillo. Seine Ausstellung unglaublich trashig, so Kupferblech, Kartonschachtel, alles wirkt unordentlich, zerborstene Betonkugeln. Und auf drei Bildschirmen sieht man Filme mit sehr wackeliger, hektischer Kamera aufgenommen. Und dieser Murillo hat in Lollipops-Süßigkeitsfabriken hat er Aufnahmen gemacht und eigentlich irgendwie diese grausligen Arbeitsverhältnisse dort gezeigt. Also das mit nervtötender Arbeit Süßigkeiten hergestellt.
Eine sehr politische Arbeit.
Eine politische Arbeit, und man sagt, dass dieser Murillo quasi der neue Basquiat, eine neue Entdeckung ist. Und der zweite Künstler, den ich auch so beispielhaft nennen will, ist Huang Yongping, ein chinesischer Künstler. Er präsentiert dort in dieser großen Halle einen Garten, Terrakotta-Platten, drinnen ein Apfelbaum gepflanzt, Blumen, sehr etwas Niedliches, findet das hübsch. Und dann guckt man sich das näher an und liest und sieht, aha, das sind die Grundrisse des Hauses, in dem Osama bin Laden gelebt hat, sich verschanzt hat und erschossen wurde. Also dieses Haus gibt's nicht, und so wird plötzlich dieser Garten zum Garten der Gewalt.
Und zu einer blutigen Szenerie hintergründig. Ist denn das alles hinter verschlossenen Türen, oder ist von der Art Unlimited auch etwas von außen sichtbar?
Von der Art ist tatsächlich etwas außen sichtbar auf dem Messeplatz. Da stehen Bretterbuden, ein Favela-Viertel ist dort aufgebaut. Das sieht auf den ersten Augenblick aus wie ein Armenviertel. Eben, man runzelt so wie Sie ein bisschen die Stirn, sieht dann aber beim genaueren Hinsehen, ah, hier ist ein Café verborgen, hier gibt es Sitzgelegenheiten, die sofort genutzt werden. Und dahinter steht der japanische Künstler Tadashi Kawamata. Er ist ein japanischer Künstler, arbeitet sehr gern mit Holz, und er sagt selber von sich, ich bin Provokateur, ich will die sozialen Strukturen auflösen, neu verhandeln. Und er zeigt auch, dass nichts von Dauer ist, alles sich auflöst. Und das ist auf dem Messeplatz hier in Basel zu genießen und zu beobachten.
Karin Salm mit ersten Eindrücken von der Art Basel und der Art Unlimited. Die Art Unlimited ist bereits offen. Die Art Basel geht am 13. Juni auf fürs Publikum. Mehr dazu auch morgen früh hier auf SRF 2 Kultur. Die Medienlandschaft in Ungarn ist hart umkämpft. Die nationalpopulistische Regierung Orbán stützt sich auf Medien, die der regierenden Fidesz-Partei nahestehen. Und sie versucht, kritische Medien zu gängeln oder zum Schweigen zu bringen, seien es Zeitungen, Radiostationen oder Fernsehsender. Jetzt hat sich die Regierung im krisengebeutelten Ungarn etwas Neues einfallen lassen. Sie will eine neue Steuer auf Werbespots einführen und sorgt damit sofort für heftige Proteste. Meine Frage an Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann: Eine Steuer explizit auf Fernsehwerbespots ist ein Novum in Europa. Bringt das dem Staat viel Geld ein?
Nein, nicht wirklich. Die Regierung rechnet mit Einnahmen von umgerechnet vielleicht 35 Millionen Euro im Jahr. Im Verhältnis zum gesamten Budget ist das natürlich ein Klacks. Aber es ist halt eine weitere dieser sogenannten Sondersteuern, mit denen die Regierung neue Geldquellen anzapfen will, ohne direkt in das Portemonnaie der Bürger greifen zu müssen.
Die Regierung in Budapest errichtet zurzeit eine Art Steuerdschungel. Was gehört da alles dazu?
Ja, die Regierung lässt da ihre Fantasie freien Lauf. Da gibt es wohl eine Stelle im Wirtschaftsministerium, die den Auftrag hat, neue Steuern zu erfinden. Die bekannteste Sondersteuer ist sicher die Bankensteuer auf Bankgewinnen und Banktransaktionen. Die gab international viel zu reden. Daneben gibt es Sondersteuern zum Beispiel für Telekom oder für Energieunternehmen. Das sind beliebte Opfer, weil sie vorwiegend in ausländischer Hand sind. Und die Orbán-Regierung geht gerne gegen solche Multis vor, um sich vor der Wählerschaft in die Pose des Robin Hood zu werfen. Aber daneben gibt es auch eine ganze Reihe sehr eigenartiger Sondersteuer, die sehr wohl auch die gewöhnlichen Leute treffen, etwa die Chipssteuer auf ungesunde Lebensmittel oder die Steuer auf SMS-Mitteilungen oder auch die Steuer auf Online-Games. Man hat fast den Eindruck, irgendwelche Beamte machten sich da einen Spaß daraus, mit der Rückendeckung der Regierung immer noch absurdere Taxen zu erfinden. Der neueste Streich ist zum Beispiel eine Nachtclubsteuer, die Lokale bezahlen müssen, welche nach 24 Uhr noch geöffnet haben.
Eine Nachtclubsteuer, eine Steuer auf Pommeschips, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum jetzt die neue Mediensteuer, Marc Lehmann?
Gut, präzis gesagt ist es eben eine Werbesteuer auf Werbeerträgen, aber konkret trifft sie natürlich die Medien, und deshalb hat sich auch der Begriff Mediensteuer schon eingebürgert. Offiziell geht es wie bei all den anderen Steuern natürlich darum, Geld für die leere Staatskasse zu generieren. Ungarn ist ja, wie auch die südeuropäischen Länder, hoch verschuldet und muss sparen. Da kommt jeder Forint recht. Aber wie eingangs gesagt, die paar Millionen, die sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Und deshalb liegt die Vermutung nahe, die Regierung verfolge politische Ziele. Sie wolle mit der neuen Steuer eine Branche Piesacken, die sie trotz anderweitiger Schikanen noch nicht unter ihre Kontrolle gebracht hat, nämlich eben die kommerziellen Privatmedien. Und diese sollen nun durch die Zusatzlasten geschwächt werden.
Was ist denn das Gewicht dieser kommerziellen Privatsender? Wie groß ist der Zuschaueranteil?
Der Zuschaueranteil der größten Privatfernsehsender in Ungarn, das ist RTL Klub und TV Kettő, TV2. Die beiden Sender erreichen einen Anteil von gut 3/4 des Publikums und müssen jetzt damit rechnen, dass sie mit der neuen Steuer einen Großteil ihrer Einnahmen wieder abgeben müssen. Die neue Steuer soll bis zu einem Sechstel der Einnahmen wegfressen, zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Gewinnsteuern. Die beiden Sender sind bedeutend, obwohl sie zumeist eigentlich ein seichtes Unterhaltungsprogramm produzieren. Aber immerhin, sie sind unabhängig und in ihren Nachrichtensendungen, da heben sie sich manchmal doch wohltuend vom regierungsfreundlichen Einheitsbrei der öffentlich-rechtlichen Medien ab. Die öffentlich-rechtlichen, die ja in Ungarn wegen des neuen Mediengesetzes direkt von der Regierung kontrolliert werden. Und die Regierung, die hat eben keine Kontrolle über die beiden großen Privatsender. Trotz Bußen, trotz Vorschriften, juristischen Hürden ist es nicht gelungen, sie in die Knie zu zwingen. Und dies soll nun über den Geldbeutel passieren.
Richtet sich die neue Steuer auf Fernsehwerbespots, also vor allem gegen diese beiden großen Konkurrenten der regierungstreuen Medien?
Das ist so. Die beiden großen wären die Hauptbetroffenen. Aber daneben gibt es natürlich auch eine Reihe von kleineren Privatsendern, Fernseh- und Radiosender, die auch von der Steuer betroffen sind. Und diese haben zumeist doch ein kritisches Programm noch immer zu bieten und ärgern die Regierung, wenn sie auch nicht eine sehr große Zuhörer- oder Zuseherschaft aufweisen können.
Marc Lehmann, auch diese Steuer muss ja noch vors Parlament in Budapest. Wird sie die Medienlandschaft umpflügen? Was denken Sie?
Ich kann mir schon vorstellen, dass für die Kleinen diese Steuer auch existenzbedrohend sein könnte, während die großen Sender, über die wir gesprochen haben, immerhin auch starke ausländische Partner noch im Rücken haben und im Zweifelsfall vielleicht bei ihren journalistischen Programmen Abstriche machen würden. So sind die Kleinen doch auf Gedeih und Verderb von diesen Werbeeinnahmen abhängig. In der Krise ist der Markt ohnehin schon stark zusammengeschrumpft. Das hat auch schon Opfer gefordert, kleinere Medien, die eingegangen sind. Und weil die Staatsmacht den Unternehmen, die in unabhängigen und kritischen Publikationen Anzeigen schalten, droht, sie von lukrativen Regierungsaufträgen auszuschließen, kommen viele kleine Medien schon heute kaum über die Runden und die Werbesteuer würde ihnen wohl definitiv das Genick brechen.
Der Bündner Oberländer, Autor Arno Kamenisch, ist in aller Munde und mit seinen 35 Jahren bereits hochdekoriert. Zuletzt bekam er den soeben verliehenen Friedrich-Hölderlin-Preis 2013. Kamenisch schreibt seine Werke deutsch oder retromanisch. Den Durchbruch hat er mit der Bündner Trilogie geschafft, Selsner, Hinter dem Bahnhof und Ustrinkgatter. Das sind drei Variationen desselben Grundschemas, nämlich Nahansichten der Bündner Bergwelt und vor allem ihrer Bewohner. Nun kommt ein neues Werk von Arno Kamenisch auf den Markt. Fred und Franz heißt es. Maja Brändli hat sich darüber mit Literaturredaktor Markus Gasser unterhalten.
Markus Gasser, im neuesten Werk von Kamenisch, Fred und Franz, geht er da eigene Wege oder bewegt er sich auf seinem ureigenen Bündner Terrain?
Er bleibt sich treu. Diesmal nimmt er sich zwei Männer vor, Fred und Franz eben. Und das sind zwei einfache Typen in einer einfachen Welt, ganz unter sich. Die Umwelt um sie herum, die taucht immer nur schemenhaft auf. Wir treffen Fred und Franz in 24 kurzen Szenen, zum Beispiel vor dem Kiosk, in der Bar, beim Holzhacken hinter dem Haus, auf der Jagd oder auf der Baustelle. Sie saufen ständig Bier und Schnaps und rauchen dazu. Wir haben also ein hemdsärmeliges, bodenständiges Setting. Und zugleich haben wir eine Art archaische Grundsituation, zwei Männer, zwei ewige Freunde, die sich auswendig kennen, im ständigen Dialog miteinander.
Also ein Buch über Männerfreundschaften, so ein bisschen wie Asterix und Obelix beispielsweise.
Ja, vielleicht nicht ganz so comichaft, aber es handelt sich bei Fred und Franz tatsächlich um den Typus heldenhafte Männerfreundschaft, also so wie vielleicht eher bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das heißt, sie gehen zusammen durch dick und dünn, sie stehen sich in jeder Gefahr bei, es gibt keine Rivalität zwischen ihnen und keine Geheimnisse. Und Fred und Franz durchlaufen tatsächlich auch Gefahrensituationen, zum Beispiel einen Autounfall. Oder einmal werden sie im Winter auf dem Sessellift versehentlich hängen gelassen und erfrieren dort fast. Wir werden nachher noch einen Ausschnitt aus diesem Kapitel hören.
Also es klingt nach einer munteren Episodenfolge von zwei Schelmen.
Kann man sagen, ja.
Gibt es auch einen roten Faden da?
Ja, der thematisch rote Faden durch all diese Episoden, wie könnte es anders sein, das sind Frauengeschichten. Fred trauert seiner großen Liebe Maria nach, während Franz ständig von früheren oder auch von aktuellen Liebschaften berichtet. Wir bewegen uns also im Spannungsfeld zwischen einer dauerhaften Liebesbeziehung und zwischen Sexabenteuern.
Also ich würde es mal sagen, das ist ein roter Faden, den man in vielen anderen Büchern auch findet. Das macht hier das Buch speziell.
Ja, für mich macht's der Stil von Kamenisch speziell. Er schreibt, wie auch in seinen bisherigen Büchern, eine knappe, gepflegte Sprache, Schriftsprache, die aber durchzogen ist von Dialektausdrücken. Kurzes Beispiel. Hat Maria aufgemacht, fragt der Franz. Jo, kannst denken, sagt der Fred. Diese gezielten mündlich-dialektalen Einsprengsel, das erzeugt eine wunderbare Direktheit. Also mich berührt das jedenfalls. Es bringt mir die zwei Helden ganz nah an mich heran. Und trotzdem nehme ich den beiden ihre Sprache nicht immer ganz ab. Also wenn Fred zum Beispiel erzählt, wir haben uns auf dem Rücksitz geliebt, dann stimmt dieser literarische Ausdruck einfach nicht mit den zwei hemdsärmeligen Typen überein und mit ihrer sonstigen Umgangssprache. Das ist ein seltsamer Widerspruch. Der mag absichtlich gewählt sein von Kamenisch, aber mich hat das immer wieder gestört. Und wenn ich jetzt schon am Kritisieren bin, das Buch lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück. Es fehlt irgendwie eine Reibung, eine Substanz, welche Literatur dann auch rechtfertigt, dass man darüber schreibt. Also irgendwie passiert nichts zwischen den beiden.
Also wenn ich jetzt bei diesem Stichwort, da passiert nichts, an Wladimir und Estragon denke, in Warten auf Godot, da passiert ja auch nichts, die drehen sich ja auch im Kreis und kommen nicht weiter.
Ja, das stimmt, ja, habe ich mir auch überlegt, aber Wladimir und Estragon, die streiten sich, die machen sozusagen Beziehungsarbeit miteinander, auch wenn sie vergeblich auf die Erlösung oder auf Godot warten. Aber bei Fred und Franz fragt man sich, was ist los mit denen? Was ist das für eine Freundschaft? Die streiten ja nicht einmal miteinander. Also immerhin, am Ende scheint Fred dann von seiner Verflossenen doch loszukommen und bändelt mit einer anderen Frau an. Das ist doch ein Fortschritt. Und vielleicht ist ja genau das das Thema im Buch. Da schwadronieren und resonieren die beiden 80 Seiten lang große Geschichten und am Ende sind sie einen winzig kleinen Schritt weiter.
Markus Gasser und Maja Brändl im Gespräch über Fred und Franz von Arno Kamenisch. Erschienen ist das Buch im Engeler Verlag. Die Premierenlesungen in Bern, Zürich und Chur finden Ende Juni statt, aber bei uns gibt es jetzt dann gleich eine Hörprobe. Fred und Franz, wir haben davon gesprochen, so heißt das neue Buch des Bündner Autors Arno Kamenisch. Vorhin gab es eine Besprechung und Einschätzung von Markus Gasser. Das Buch ist eine Abfolge von 24 Episoden, in denen sich die beiden Freunde Fred und Franz an ganz verschiedenen Orten treffen. Einmal bleiben sie zum Beispiel beim Skifahren auf dem Sessellift mitten auf der Strecke hängen. Arno Kamenisch liest einen Ausschnitt aus diesem Kapitel.
Auf dem Sessellift. Wie lange hängen wir schon hier oben? Fragte Franz. 2 Stunden und ein paar Groschen, sagte Fred. Und um runter zu springen, ist es immer noch zu hoch? Fragte Franz. Kannst ja versuchen, sagte Fred. Brichst dir die Beine. Hast du keine Angst? Fragte Franz. Doch, sagte Fred. Porca miseria, sagte Franz. Einfach den Sessel am Abend mit Leuten drauf abschalten. Bei diesem Nebel, sagte Fred. Das passiert. Ist sicher nicht böse gemeint. Es wird langsam kalt, ha? Sagte Franz und zieht den Reißverschluss seiner Jacke ganz hoch. Er trägt einen Lupo und eine Pilotenbrille. Auf dem Gotthard im Militär war es kälter, sagte Fred. Wann? Fragte Franz. Am 1. August frühmorgens um 7, sagte Fred, als es schneit und stürmte und du mit offenem Hosenladen aus dem Hinterhalt kamst, du könntest den Kiosk nicht mehr zumachen. Hur Apothekers, sagte Franz und zieht an den Ohren von seinem Lupo. Einfach hängen lassen. Und sie sind unten in der Binde am Gold und wir hängen hier oben wie 2 Globis. Du wolltest unbedingt Ski fahren, sagte Fred. Von mir aus hätten wir ruhig in der warmen Stube bleiben können. Kannst doch nicht ganze Tage herumliegen und der Maria nachhängen, sagte Franz. Wer auf einem toten Gaul sitzt, der soll absteigen. Der Fred schaut nach oben. Hure Kleppers, flucht der Franz. Das wäre ein etwas einfaches Ende. Das Ende kann man sich nicht aussuchen, sagt der Fred. Aber immerhin ein bisschen würdiger dürfte es sein, sagt der Franz. Hier, rauch eine, sagt der Fred und streckt ihm eine Zigarette hin. Der Franz bläst den Rauch aus. Wie willst du gehen? Fragt der Fred. Sterben, fragt der Franz. Wenn du wählen dürftest, sagt der Fred. Ich will nicht sterben, sagt der Franz. Auch du wirst irgendwann abdanken müssen, sagt der Fred. Wenn du also wählen dürftest. Mit ein bisschen mehr Glamour, sagt der Franz. Hier, nimm vom Schnaps, sagt der Fred, und holt eine Flasche aus der Innentasche. Danke, sagt der Franz und trinkt. Ich wollte noch den Fernsprecher mitnehmen, sagt der Fred, aber du hast mich beinahe gehängt. Auf der Piste braucht man diesen Klimbim nicht. Sonst hättest du wieder der Maria geschrieben, sagt der Franz. Er beugt sich etwas nach vorne und schaut nach unten. Oh, was für eine heilige Höhe, sagt er, siehst ja nicht mal mehr den Boden. Er schaut wieder nach oben. Wie die Leere aushalten, das ist die Kardinalfrage, sagt der Fred. Der Franz trinkt. Das gibt Halt, sagt der Fred und nimmt dem Franz die Flasche aus der Hand. Ich habe immer ein Seil dabei. Man weiß nie, ob man plötzlich eines braucht, sagt der Franz. Aber gerade heute habe ich es nicht mit. Ah, leer, sagt der Franz und dreht die Flasche mit dem Kopf nach unten. Er wirft die Flasche runter in den Nebel. Der Fred nimmt eine neue Flasche aus der Innentasche. Heute müssen wir anstoßen. Ah, Jesus Gott, du hast ja heute Geburtstag, sagt der Franz. Auguri, amigo, auguri, sagt er und umarmt den Fred. Grazie mille, sagt der Fred, aber zapple nicht so fest. Was wünschst du dir, fragt der Franz. Kröcken und eine Brille, aber mitschreiben, sagt der Fred. Trink, sagt der Franz. Du trinkst zuerst, sagt der Fred, und gibt ihm die Flasche. Auf dich, sagt der Franz und trinkt. Prima, Xöf. Am Tag sterben, an dem man geboren ist, das ist konsequent, sagt der Franz. Zwei, drei Flaschen hätte ich sonst schon noch dabei, sagte Fred und holte eine nach der anderen aus seiner Jackentasche. Da wäre mal eine Agua Ardiente aus Mexiko, dann ein Kirsch aus Fettis, der ist dann gut, halt mal. Er gibt sie dem Franz und dann noch eine Olsen. Spinnst du, eine Olsen, ruft der Franz und strahlt. Du bist ein König.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.